Meditalk, Medizin für dich erklärt, mit Frau Dr. Steidel.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Meditalk, Medizin für dich erklärt. Mein Name ist Dr. Elvira Steidel, ich bin Fachärztin für Neurologie und Leitung des Mein Medikum MVZs in Bad Homburg. In der heutigen Folge beschäftigen wir uns mit Schlafstörungen aus Patientensicht. Zu Gast ist Maria, die schon seit mehreren Jahren Schlafstörungen hat. Ein herzliches Dankeschön für die Unterstützung auch an Idorsia. Hallo Maria, schön, dass du bei uns bist.
Hallo Annie, ich freue mich, hier zu sein.
Maria, heute sprechen wir über chronische Schlafstörungen. Du bist selber betroffen als Patientin, zwar nicht in unserer Praxis, aber hast auch einen längeren Leidensweg hinter dir. Und ich freue mich, dass du bereit warst, überhaupt dieses Interview mit uns zu führen, den Zuhörern zu erzählen, wie es denn mit chronischen Schlafstörungen ist und wie wichtig es ist, wirklich dem auch nachzugehen, wenn man auch mal vom Arzt nicht ernst genommen wird. Kannst du vielleicht ein bisschen über dich und den Beginn der Erkrankung erzählen?
Gerne. Also ich bin jetzt 29 Jahre alt. Das hat mit ungefähr Anfang 20 angefangen, dass ich immer schlechter geschlafen habe und nicht durchschlafen konnte, sehr, sehr viel wach lag, nicht einschlafen konnte. Ich habe dann lange Gedanken gemacht. Ich dachte, was stimmt mit mir nicht? Typische eben. Und mir fiel aber nichts ein, was mich jetzt beschäftigt hat oder wach halten würde, außer, klar, einfach viel Arbeit. Aber mit viel Arbeit ist eigentlich jeder um uns herum beschäftigt. Von daher hatte ich das Gefühl, daran kann es nicht liegen. Und es kam dann wirklich so ein Punkt, wo ich selber wurde, weil ich einfach nachts im Bett lag. Ich war todmüde, körperlich, aber mein Hirn hat einfach nicht aufgehört, irgendwelche Gedanken zu produzieren, hat mich nicht schlafen gelassen. Und ich wusste dann echt irgendwann nicht mehr zu helfen und bin dann einfach aufgestanden. Hab meine Wohnung aufgeräumt, hab Staub gesaugt, hab Sandkuchen gebacken. Darüber hat sich die Familie gefreut. Es war einfach sehr, sehr ungut für mich, weil ich nicht mehr leistungsfähig war tagsüber und eben dann auch ganz arg Kopfschmerzen bekommen habe. So einfach die typischen Symptome, wenn man zu wenig geschlafen hat. Und das auf Dauer.
Also wenn du jetzt die ganze Nacht Party gemacht hättest und Party gewollt hättest, dann wäre es ja okay, wenn du tagsüber müde und schlapp bist. Aber bei dir wurde ja eigentlich jede Nacht zu einer Partynacht, beziehungsweise jeder Morgen der Morgen nach der Party. Ja. Wie war das für deine Familie? Was hat die gemerkt?
Meine Familie und auch mein ganzes Umfeld, einfach auch mein Freundeskreisumfeld, hat mich irgendwann darauf angesprochen, weil ich, also ich war, bevor das mit den Schlafstörungen angefangen hat, war ich eine junge Frau. Ich bin dann rausgegangen, ich war einfach gesellig, habe sehr viel Sport gemacht, ich habe für Brustbegleitend studiert und habe mir da einfach meine Ziele gesetzt, wollte die erreichen. Also einfach jemand, der durchzieht und da auch Freude dran hat. Und mit der Zeit, wo ich immer schlechter geschlafen habe, habe ich bemerkt, dass ich die Ziele, die ich mir gesteckt habe, nicht mehr erreichen kann. Ich bin wütend auf mich selber geworden, weil ich gedacht habe, was stimmt mit mir nicht. Bin total reizbar geworden, so dass mein engstes Umfeld auch gesagt hat, Maria, jetzt komm bitte mal runter, was ist eigentlich los? Meine Nerven lagen einfach blank. Und im weiteren Verlauf war es irgendwann so, dass ich mich einfach in mein Steckenhaus zurückgezogen hatte, weil ich überhaupt keine Energie mehr hatte, mich mit meinen Freunden oder meinem Umfeld zu treffen, zu verabreden. Und das hatte dann zur Folge, dass ich auf der einen Seite so das Gefühl hatte, hey, ich bin total einsam alleine, keiner versteht mich. Wenn ich was sage, dann heißt es immer so von wegen, ja, ich habe heute Nacht auch nicht gut geschlafen. Aber es war jetzt nicht so, dass ich das Gefühl hatte, hey, da ist jemand, der versteht total, von was ich spreche. Und dann war es eben so, dass ich mich einfach zurückgezogen habe, weil ich dachte, ja gut, dann habe ich lieber meine Ruhe, ich bin zu Hause, leg mich hin, döse ein bisschen und bin dann sehr träge geworden dadurch auch.
Würdest du sagen, du warst vielleicht so ein bisschen depressiv sogar?
Absolut. Also klar, am Anfang, wo man das noch versucht auszugleichen, also sicherlich nicht in den ersten paar Wochen, aber im weiteren Verlauf absolut. Ja, weil mir das, was mir eigentlich gut getan hat, sei es Sport, sei es Freunde, sei es einfach mein Alltag, weil der sich so rapide verändert hat und weil ich eben nicht mehr in der Lage war, kopftechnisch und körperlich dem nachzugehen und dann auch so diese positiven Erlebnisse nicht mehr hatte. Ich bin so, man stumpft so ab, weil man einfach so müde und zu fertig ist, um jetzt sich großartig über was aufzuregen und zu freuen. Ich habe auch das Gefühl, dass man ziemlich selbstfokussiert wird. Also, was im Endeffekt, das habe ich später gelernt, eigentlich wirklich schlecht ist, wenn man dann in diese Gedankenspirale kommt. Aber natürlich beschäftigt man sich immer da damit, sag mal, was ist los mit mir? Warum kann ich nicht schlafen? Was könnte ich noch tun? Ich habe dann angefangen, irgendwann diese typischen Sachen. Ich habe versucht, auf Kaffee zu verzichten, wobei ich eh nie viel Kaffee getrunken habe. Das heißt, gut, ich habe morgens mal Kaffee getrunken und dann halt tagsüber nichts mehr. Hab versucht, mich nicht so viel hinzulegen tagsüber oder habe dann abends angefangen, Bücher zu lesen, mit der Hoffnung, dass ich so lange lese, bis meine Augen wehtun und ich einfach auf die Seite lege und einschlafe. Aber kaum hatte ich das Buch auf die Seite gelegt und wollte einschlafen, war mein Kopf wieder hellwach und hat gesagt, so, jetzt machen wir uns Gedanken. Es hat nichts funktioniert. Und auch, ja gut, irgendwann, also am Anfang habe ich dann noch versucht, dass ich einfach so ein abends eher Sport macht, dass ich abends nicht wirklich auspower und dazu erschöpft, müde bin, aber das hat nicht ganz funktioniert, weil mir irgendwann tatsächlich einfach schon die Motivation gefehlt hat, in Sport zu gehen. Also ich habe Dinge probiert, aber es wurde einfach nicht besser und man kommt, also mir zumindest ging es so, dass ich nicht auf die Idee kam, eine Krankheit zu haben, sondern eher immer darauf fokussiert war, ja, das muss doch gehen und was stimmt mit mir nicht. Also,
ja. Also ich höre jetzt schon bei dir eine ganz große Verzweiflung. Du hast ja wirklich viel probiert und selber rumexperimentiert und gemacht und getan und es hat einfach nicht funktioniert. Und dann noch diese tollen Ratschläge vom Freundeskreis. Wie lange hast du gebraucht, wo du gesagt hast, oh, ich habe wirklich ein Problem, ich gehe vielleicht mal zum Arzt oder hole mir irgendwo Hilfe? Wann war das?
Das war grob nach einem halben, dreiviertel Jahr. Es war einfach so, dass ich gemerkt habe, ich kann nicht mehr. Ich habe ein sehr enges Verhältnis zu meiner Familie und meine Mutter und meine Schwester haben mich irgendwann auf die Seite genommen und haben gesagt, Maria, wir wollen dir nicht reinreden, wir wollen dich nicht bevormunden, aber hast du schon mal drüber nachgedacht, zum Arzt zu gehen? Hier stimmt was nicht. Und das geht so lang und wir machen uns Sorgen um dich. Und dann kam ich schon ins Nachdenken und dachte, hey, okay, vielleicht gehe ich wirklich mal zum Arzt und frag, ob der eine Idee hat, was alles sein könnte. Und ich hatte tatsächlich, und ich habe den großen Vorteil gehabt, dass ich noch so einen Oldschool-Hausarzt habe, der mich seit kennt, seitdem ich wirklich ein kleines Mädchen bin. Das heißt, die Hemmung, zu ihm zu gehen und darüber zu sprechen, was Sache ist, war zum Glück nicht allzu hoch, weil ich wusste, er ist tendenziell eher ein Arzt, der einen ernst nimmt und der einen nicht mit einer Floskel abspeist. Und dann hatte ich mir bei ihm einen Termin gemacht und bin einfach zu ihm gegangen und habe gesagt, so sieht's aus, ich weiß mir nicht mehr zu helfen. Und tatsächlich hat er dann beim ersten Termin, ich war jetzt noch nach dem Termin, das hat mich gewundert. Ich war aber auch beruhigt, weil ich gedacht habe, okay, ich werde hier nicht einfach mit einem Rezept abgespeist und das heißt, nimm das mal. Er hatte beim ersten Termin sich wirklich einfach Zeit genommen und hat mich einfach erzählen lassen, was los ist, was meine Probleme sind oder wie sich das Ganze äußert. Und danach meinte er dann, ich will bitte so eine Art Schlafjournal führen. Ich sollte dir einfach mal nach 14 Tagen da eben wieder Termin ausmachen und so lange einfach mal aufschreiben, was mich nachts wach hält und was mir durch den Kopf geht. Das dachte ich, sag mal, ja, okay, ich stand es halt auf. Aber im Nachhinein ist es auch jetzt noch witzig, wenn ich da mal reinschaue, wenn ich gedacht habe, ja, verrückt. Und wenn man plötzlich sieht, dass man aufgeschrieben hat, dass es einen was hält, wie man jetzt die Küche umorganisiert oder ja, was man übermorgen zum Mittagessen isst, dann was liest, kommt es einem eigentlich total bescheuert vor und trotzdem hält es einen wach. Also, und dann hatte ich eben nach 14 Tagen bei ihm wieder einen Termin und habe alles mitgebracht. Er hat auch während der 17 Tage gesagt, klar, wenn du möchtest, für dich einfach, du kannst natürlich so diese Baldrian-Ecke und was weiß ich, weil ich ihn gefragt habe, sag mir, es gibt so viel an rezeptfreien Medikamenten und ich habe aus Freundes- und Familienkreis halt das relativ viel gehört, so diese Melatonin-Sprays und so weiter und so fort. Und war mir da aber nicht sicher, weil ich irgendwie ja lange das Gefühl hatte, ja, ich bin ja eigentlich nicht krank. Ich habe dann trotzdem da ein paar Sachen ausprobiert. Das hat mir nicht geholfen. Es hat klar war so, dass es vielleicht eine halbe Nacht ein bisschen besser war oder ich ein bisschen entspannter war, aber es war nichts, womit ich anders schlafen konnte oder was nicht auch tagsüber runtergeholt hat, weil ich einfach auch durch den Schlafentzug tagsüber total angespannt war.
Und dann nach diesen 14 Tagen, hat er dann die Diagnose gestellt oder wie war dann dieses Gespräch?
Nach den 14 Tagen war es schon relativ klar, auf was es hinausläuft. Auch einfach dadurch, dass es mich schon so lange beschäftigt hat. Er hat dann lange mit mir gesprochen, hat mir die Symptome oder beziehungsweise einfach sehr viel zur chronischen Insomnie oder zur Insomnie im Generellen erzählt. Hat mir auch die Angst genommen, dass ich jetzt total durchdrehe und mich selber viel zu ernst nehme. Das tat mir gut, einfach ein bisschen mehr zu verstehen. Er hat mir auch ganz klar gesagt, das ist eine Krankheit. Das ist eine Krankheit, um die man sich kümmern muss, so wie man versuchen muss, eine Lösung zu finden, weil es einfach auch auf Dauer körperlich und geistig absolut ungesund ist, wenn man nicht schläft und es wirklich auch lange Zeit Folgen haben kann, denen man entgegenwirken muss. Und das war das erste Mal, wo ich gedacht habe, hey, hier nimmt mich jemand ernst und nimmt mich jemand eigentlich ernster, als ich mich selber gerade anstrebe. Und ich hatte mich eigentlich immer gewehrt oder hatte mich schwer getan, wenn ich drüber nachgedacht habe, Schlafmedikamente zu nehmen, einfach weil ich immer so diesen Bammel hatte, dass ich jetzt von was abhängig werde. Ich denke, das ist relativ normal, das ist was Unbekanntes. Man weiß es nicht. Er hatte mich dann trotzdem gebeten, bitte doch mal Schlafmedikamente auszuprobieren. Also er hat mir wenigstens entschieden, die sollte ich testen, wie es mir damit geht. Was ich parallel noch für mich versucht habe, war, ich habe Akupunktur bekommen, einfach gar nicht unbedingt, um jetzt zu schlafen, sondern einfach, um mal ein bisschen Entspannung zu finden. Genauso habe ich kraniosakrale Therapie ausprobiert. Das
waren Physiotherapeuten.
Genau. Auch das kennt man sicher, wenn man längere Zeit nicht geschlafen hat oder wenn man sehr müde ist, dass es eben auch körperlich dann irgendwann seine Auswirkungen hat. Nicht nur irgendwie Kopfschmerzen, sondern man verspannt einfach, weil man so dauerhaft unter diesem Strom steht. Das hat mir einfach gut getan. Es waren immer 40 Minuten, wo ich mal so ein bisschen runterkommen konnte. Es war dann so, dass ich die Schlafmedikamente von meinem Arzt bekommen habe. Also bitte, sie auszuprobieren. Und wurde dann eben wieder 14 Tage später, hat er mich gebeten, wieder vorbeizukommen und einen neuen Termin zu machen. Ich hatte große Hoffnung in die Schlafmedikamente gesetzt, weil ich gedacht habe, oh toll, dann kann ich endlich eine Nacht schlafen und ich habe da wirklich groß hingesiebert. Und ja, dann habe ich die ersten genommen und es stimmt, ich konnte schlafen. Allerdings hat es sich eher angefühlt, wie wenn jemand mit einem großen Rollhammer gekommen wäre und einfach auf den Kopf gehauen und ich habe dafür gesorgt, dass ich jetzt 8 Stunden schlafen war. ich hatte einen totalen Lockout. Und am nächsten Morgen bin ich zwar aufgewacht, ganz normal, hatte mich aber überhaupt nicht erholt. Also ich habe geschlafen, aber es war kein erholsames Schlaf. Es war mehr, wie wenn einer einfach den Körper abschaltet und den Geist, aber beim Hochfahren wieder Probleme hat. Also es war einfach, ja, ich hatte wirklich so ein bisschen ein Hangover, bin nicht in die Gänge gekommen, aber ich dachte, okay, nach einer Nacht kann man da noch nicht viel dazu sagen und habe es eben so lange ausprobiert. Es wurde aber nicht besser. Also es war so, natürlich habe ich ein paar Stunden geschlafen, aber eben überhaupt nicht erholsam. Und dann war ich ein bisschen enttäuscht, weil ich gedacht habe, es kann ja nicht sein, dass das jetzt die einzige Lösung ist. Und weil ich gerne einfach wieder mal so richtig erholsam eine Zeit gehabt hätte, wo ich schlafen kann. Und ja, dann bin ich eben wieder zu ihm. Und was zwischen war, ist, dass ich hatte einen Autounfall, wo ich mir die Halswirbelsäule verletzt habe. Und war deshalb auf Schlaftherapeuten angewiesen. Weshalb mein Hausarzt einfach, weil er gesagt hat, er, da ist einfach sein Wissen zu Ende und er möchte nichts falsch machen, hat er quasi auf die Schlafproblematik und das Behandeln der Schlafproblematik an meinen Schmerzarzt übergeben, weil es einfach darum ging, welche Medikamente man miteinander nehmen kann, wo man aufpassen muss. Und daraufhin bin ich dann zu meinem Schmerzarzt gegangen, der mich weiterbetreut hat, der die Idee hatte, beziehungsweise auch die Bitte hatte oder mir vorgeschlagen hat, dass ich für meine Schlafstörungen auch eine Verhaltenstherapeutin oder eine Verhaltenspsychologin aufsuche, die mit mir an der Sache arbeitet, weil er eben auch zu dem Zeitpunkt gemerkt hat, sie hat es vorher angesprochen, das Typische, dass man diese depressive Phase, den Einrutsch, dass man sich total ohnmächtig fühlt und nicht mehr weiß, was man jetzt eigentlich machen soll. Daraufhin habe ich mich eben drum gekümmert und bin bei einer sehr lieben Psychiaterin untergekommen. Und sie hat dann sehr, sehr intensiv mit mir an dem Schlafthema gearbeitet, hat mir auch aufgetragen, Schlaf zu führen und die Bitte, bitte, wenn ich nachts nicht schlafen kann, aufstehen, damit meinem Körper beibringe, Bett heißt schlafen. Im Bett wird nicht fancy geschaut, es wird nicht gelesen, sondern Bett ist einfach nur für den Schlaf da. Das heißt, den ersten Impuls, den ich am Anfang hatte, dass ich einfach aufgestanden bin, war gar nicht schlecht. Und da war ich froh drum. Also habe ich das weitergeführt, bin einfach aufgestanden, wenn ich nicht schlafen bin. Was eben wichtig ist, dass ich tagsüber, das gehört auch zu der Schlafhygiene, dass ich tagsüber, auch wenn ich noch so müde bin, versuche nicht zu schlafen, mich nicht auszuruhen und dass ich mir einen Schlafstundenplan zu machen, also zu besten Zeiten ins Bett zu gehen, versuchen zu schlafen, wenn es nicht funktioniert, wieder aufzustehen und eben dann auch nicht bis in die Puppen im Bett zu bleiben, sondern einfach darauf zu schauen, dass der Körper diese bestimmte Zeit hat.
Ja, sehr gut. Also ich finde, ich an dieser Stelle muss auch dein Hausarzt mal lobend erwähnt werden. Ich finde, viele Hausärzte nehmen es leider nicht ernst. Deswegen super, super Glück, dass dein Hausarzt dich ernst genommen hat und direkt ja gestartet ist mit Interventionen. Also allein eine Analyse mit diesem Schlaftagebuch, von dem du erzählst, ist total wichtig, einmal für dich, um das einschätzen zu können, aber auch für den Arzt. Und auch wenn der Hausarzt dann gesagt hat, hier endet meine Kompetenz, das ist das Beste, was einem passieren kann, nicht einfach irgendwie weiter rumdoktern, sondern auch als Arzt seine Grenzen der Kompetenz kennen und dann an einen erfahrenen Kollegen weitergeben, der dann weiter behandelt. Also alles super gelaufen bei dir, das höre ich ganz, ganz selten leider. Deswegen freut es mich, dass es so schöne Verläufe wie bei dir noch gibt.
Ja, das stimmt. Ich weiß, was für ein Riesenglück ich mit meinem Hausarzt habe. Und trotzdem ist es mittlerweile so, dass ich wirklich jedem, der mir erzählt, der kann über längere Zeit nicht schlafen, sagt, geht zu eurem Hausarzt, sprecht mit dem, lasst euch nicht von dem Arzt abspeisen oder abbiegen, sondern drängt drauf oder sucht euch nach jemand anderem sonst, weil ich auch weiß, dass es leider oftmals ganz anders läuft. Und dass ich da wirklich, wirklich Glück hatte. Deshalb ist es, wenn ich es so erzähle, dann möchte ich den Menschen nicht sagen, oh, bei mir lief alles toll, sondern eigentlich eher umgekehrt. Ich würde anderen Leuten gerne Mut machen und sagen, hey, es kann auch gut laufen, es kann auch besser werden. Von daher, gebt nicht auf. Und wenn man sich bei einem Arzt nicht gut aufgehoben fühlt, dann hat man absolut die freie Wahl, sich nach jemand anderem zu schauen. Und das finde ich wichtig.
Auch mit der Psychotherapie, die du dann begonnen hast, das nennt man ja immer KVTI. Also das ist ein extra aus der Verhaltenstherapie ein bestimmtes Insomnieverfahren, also um Schlafstörungen zu behandeln. Wie lange hast du da gewartet, bis du einen Platz bekommen hast?
Auch da hatte ich, wenn man sich die aktuellen Zeiten anschaut, relativ großes Glück. Bei mir waren es nur 4 oder 5 Monate. Ich weiß, dass es aktuell viel länger dauert. Von daher, natürlich, man wendet sich an jemanden, das heißt, sie müssen warten und egal wie lange man wartet, das ist, fühlt sich immer unglaublich lang an, weil man ja die Hoffnung da rein hat und denkt, oh, da kriege ich einen Termin und es geht vorwärts. Aber ich denke, auch wenn man längere Wartezeiten hat, ich habe es im Umfeld jetzt einfach auch bei mir mitgekriegt, wie die Wartezeiten aktuell sind. Ich habe die Leute gefragt und dann war es aber meistens so, dass sie gesagt haben, ja, im ersten Moment ist man enttäuscht, dass es so lange dauert. Umgekehrt gibt es einem auch ein gutes Gefühl, weil man weiß, es ist so ein Lichtblick, auf den ich mich freuen kann und wo es dann weitergeht.
Also man hat den Weg angefangen zu gehen.
Genau, den ersten Schritt.
Genau, genau. Und das ist schon mal viel wert, ja, dass man sagt, ich habe mich auf den Weg gemacht. Ja. Weil wenn man sich gar nicht erst auf den Weg macht, dann wird man nie zum Ziel kommen. Und auch für die Hörer, KVTI ist nicht immer eine Einzeltherapie. Also man kann auch Schlafen in Gruppen lernen. Somit hat man dann auch mehr Kontingente als Psychotherapeut, weil man kann sich natürlich vorstellen, das ist kein einmaliger Termin, sondern das ist wirklich hartes Arbeiten an einem selber. Das kannst du wahrscheinlich bestätigen, Maria.
Absolut, ja. Hält bis heute an.
Genau, man arbeitet immer weiter, sehr gut, gut zusammengefasst. Aber es lohnt sich und es ist halt ein Prozess und dementsprechend braucht der Therapeut auch eine ganze Weile, um mit einem zu arbeiten und es ist kein Termin, den er nur einmal anbietet und dann kommt gleich der nächste. Deswegen sind auch die Kapazitäten so rar. Also wenn man auch hört, das kann man in der Gruppe machen, da gar nicht sich abschrecken lassen, dass da noch andere Leute dabei sind. Man hat ja, alle haben die gleichen Probleme und es ist auch ein gutes Gefühl in der Gruppe, dass man merkt, ah, ich bin ja gar nicht alleine und beruhigt auch so als Erkenntnis in einer Gruppe.
Absolut. Es kommt ja, jeder hat ja ein anderes Umfeld und es gibt ein Umfeld, das total unterstützend ist. Es gibt aber auch leider Leute, die da damit alleine sind oder alleine gelassen werden. Und ich denke, wenn man dann die Möglichkeit hat, mit anderen Menschen zu sprechen und zu sagen, hey, ich bin da nicht alleine, das tut einfach gut. Also ich merke das, weil ich mir einfach vorgenommen habe, sonst würde ich jetzt heute den Podcast mit dir auch nicht machen, da relativ offen mit umzugehen. Und ich habe es jetzt seitdem bei mir die chronische Insomnie diagnostiziert ist, gemerkt, wenn ich mit Leuten anfange zu sprechen, wie viele Menschen es gibt, die einen anschauen und sagen, hey, mir geht's genau gleich, aber ich wusste gar nicht, dass man da was dagegen tun kann. Oder die sagen, ja, es wird schon und ich spreche das halt nicht an, weil weiß jeder schläft mal schlecht. Wie unbekannt es ist und wie viele Leute das Gefühl haben, sie sind damit ein. Und deshalb ist es wichtig, da damit offen umzugehen und Leuten zu sagen, hey, tut was, es kann euch wirklich besser gehen. Es ist nicht witzig, der Weg, und es dauert, aber man kommt irgendwann so Schritt für Schritt, kommt man zum Ziel und es wird deutlich besser.
Wenn du so sagst, man nimmt sich ja selber nicht ernst oder das Umfeld nimmt einen nicht ernst, nochmal für die Hörer, also wann haben wir denn überhaupt so eine chronische Insomnie als Krankheit? Denn es gibt für jede Krankheit ja Kriterien. Und eine chronische Insomnie ist, wenn man über 3 Monate mindestens 3 Nächte pro Woche nicht schlafen kann. Ja? Und dieses Nichtschlafen sollte sich nicht nur als Konsequenz auf die Nacht auswirken, sondern dass man dann auch tagsüber Probleme dadurch bekommt, weil man nicht konzentriert ist, weil man müde ist, vielleicht nicht so leistungsfähig. Also das sind so Symptome, die man dann auch tagsüber hat. Und also man betrachtet nicht nur die Nacht, dass man nicht schlafen kann, sondern auch immer noch den Tag, um so eine Diagnose dann auch stellen zu können. Maria, wenn du jetzt sagst, das war jetzt ein weiter Weg, für 20 hat es angefangen, jetzt bist du 29, der Weg war lang und steinig, wie ist es jetzt für dich?
Es ist Welten besser als am Anfang. Ich habe erstens durch die Therapie einfach, oder Therapien, ganz genau das Gefühl bekommen, dass ich selber was tun kann. Ich habe mich nicht mehr so ohnmächtig gefühlt, habe mich ernst genommen verstanden gefühlt. Es war einfach was, wo ich sagen konnte, hey, ich kann was in Angriff nehmen, bin ich mehr nur Zuschauer in Anführungszeichen. Das zweite war, dass ich von meinem Schmerzarzt in mir von einem neuen Medikament erzählt, das auch genau kam, das einfach anders funktioniert als die herkömmlichen Schlafmedikamente, die man so kennt. Ich war erst ein bisschen skeptisch und dachte, okay, die noch was Neues, aber ja, probieren wir es einfach aus. Und er hat dann auch mit auf den Weg gegeben, hat gesagt, ich wäre andere Schlafmedikamente gewöhnt. Das heißt, ich soll bitte mir Zeit geben, bis ich ein Urteil über das Medikament fällt, weil das eben erstmal die Umstellungsphase gab. Als ich dann diese 3-4 Tage bei mir bin, ich damals ins Bett, ich bin eingeschlafen, ganz normal. Ich habe mich gefreut wie ein kleines Kind. Es war eine Nacht, ich habe geschlafen, ich habe erholsam geschlafen, ich bin am nächsten Morgen aufgewacht. Ich hatte nicht das Gefühl, ich wäre irgendwie noch halblebig, sondern ich war da, ich hatte Energie, ich war fröhlich. Es war so, dass meine Familie mich angeguckt hat und gesagt hat, Maria, wir freuen uns, aber was ist heute Nacht passiert? Und was war los? Und seither, also bis heute, nehme ich das Medikament. Natürlich ist es so, dass ich, dass mit dem Medikament jetzt nicht alles getan ist. Es ist nichts, keine Wundermittel sein, das ist auch klar. Es hat immer noch Phasen, Nächte, wo ich fast nicht schlafe. Aber im Kompletten hilft es mir sehr, auch tagsüber einfach entspannter zu sein. Und ich bin froh, dass ich was gefunden habe, das mir hilft, das für mich keine Nebenwirkungen hat. Das macht mich wirklich froh. Und was natürlich immer noch der Fall ist, ich bin immer noch bei meiner Psychologin, denn wir schauen einfach, ob es Phasen gibt, wo es besser ist, wo es schlechter ist. Ich denke, es ist so schleichend, wie es um die Anfänger wird, ist einfach auch und muss da immer im Auge drauf haben, dass ich nicht wieder falsches Verhalten, also schlecht oder falsches Verhalten hört sich hart an, aber du weißt, was ich meine, denke ich.
Ja. Dass es sich nicht wieder so langsam einschleicht, ja?
Genau, dass es sich nicht einschleicht, dass man nicht in alle Muster verfällt, das schaue ich mit ihr, es tut auch gut, weil natürlich gibt es mal Phasen, die einfach wenn du schlecht drin, dann zu wissen, ich habe jemand, der außerhalb von der Familie, außerhalb vom Freundeskreis ist, der mit ihm sprechen kann. Und was tatsächlich interessant ist, ist, dass es auch eine Auswirkung auf mein Umfeld hatte einfach, weil die das Thema ganz anders sehen. Und wir auch immer wieder darüber gesprochen haben, wie leichtherzig man Leuten einfach sagt, ja, ich kann auch nicht gut schlafen. Und dass das auch so eine Aussage ist, die man eigentlich einfach lassen sollte, weil man nicht weiß, mit was die Person auf der anderen Seite gerade zu kämpfen hat. Die chronische Insomnie gehört leider und auf positive Weise zu einer von den Erkrankungen, die man den Menschen nicht ansieht. Keiner von uns läuft mit einem Schild auf der Stirn rum und sagt, hey, ich kann monatelang, jahrelang nicht schlafen. Und deshalb denke ich, fällt mir einfach auf und ich merke, dass es mir gut tut, dass Leute um mich rum dadurch ein bisschen aufgeweckt wurden, umgedacht haben, beziehungsweise sich auch anfangen, um sich selber zu kümmern. Das ist wirklich gut. Und ich versuche bloß wirklich allen auf den Weg zu gehen und sagen, hey, wenn ihr nicht schlafen könnt, kümmert euch drum, weil der Moment, wo ihr dann wirklich mal die ersten paar Nächte durchgeschlafen habt, wird, das ist so schön.
Ich finde auch sehr schön den Appell, das ist ja indirekt, was du gerade gesagt hast, auch an die Angehörigen, an dein Umfeld. Ja, also dass die auch Verständnis für jemanden entwickeln, nicht sagen, ah, jetzt schläft ihr nicht, jetzt ist sie wieder so pumpig am nächsten Morgen. Ja, wenn man nicht schläft, da ist man einfach nicht leistungsfähig.
Ja, also.
Und man macht das ja nicht mit Absicht. Das ist jetzt nicht so, dass du dich ins Bett legst und sagst, so, heute schlafe ich nicht, um am nächsten Tag alle zu ärgern. Das ist ja nicht der Fall, sondern gerne würde man mit einer chronischen Schlafstörung schlafen. Maria, super. Vielen Dank, dass du uns aus deinem Leben, aus deiner Geschichte so viel berichtet hast. Würdest du oder kannst du bitte unseren Hörern nochmal so die Message mitgeben, die dir vielleicht sehr geholfen hat? So das Schlusswort für heute.
Das erste ist wirklich, wenn man merkt, dass man am Anfang anfängt, schlecht zu schlafen. Ich wiederhole es, glaube ich, zum dritten Mal, aber es ist wirklich wichtig. Man muss sich Hilfe suchen. Und bitte tut es auch. Und wenn ihr nicht ernst genommen bei Ärzten, sucht euch jemand Neuen, den ihr vertraut, wo ihr ernst genommen werdet. Ich weiß, es ist schlecht gesagt und weiß, dass es oft heißt, wir sind voll, kommst du in den Monat oder wie auch immer. Aber ihr gebt nicht auf. Es wird besser, aber ihr müsst euch drum kümmern, weil wir das schon in der Mitte vom Podcast gesagt haben, man kommt nicht weiter, wenn man sich mal den ersten Schritt macht. Und versucht auch, je nachdem, was für Kontakte man zum Umfeld hat oder zur Familie, den wirklich, also bei mir hat es funktioniert, einfach hinzusitzen und sagen, hey, hört mir mal so sieht's aus. Und es hilft mir nicht, wenn ihr mir so sagt, ja, ich habe heute Nacht auch nicht geschlafen, da damit schlage ich mich um. Ich meine das nicht im Sinne von, mir geht's so schlecht, sondern einfach, wenn das Umfeld nicht weiß, mit was man konfrontiert ist, dann tun sie sich auch schwer, einem zu helfen oder einen zu unterstützen. Von daher geht offen damit um. Man glaubt nicht, wie viele um einen herum auch damit betroffen sind. Und mein letzter Appell ist wirklich auch in die Richtung, sucht euch irgendeine Art von psychologischer Unterstützung, sei es Einzel, sei es Gruppe. Ich weiß, die Wartezeit ist sehr lang, aber es hilft einem, dass man sich nicht so ohnmächtig fühlt. Es hilft einem, dass man für sich selber einfach auch Dinge entwickelt, die einem helfen, auf den Alltag zu kommen, sei das Entspannungsübungen, sei das andere Dinge, die einfach dann auf einen persönlich zugeschnitten werden. Und auch in der Gruppe, man merkt einfach, dass man nicht alleine ist und kann auch Tipps miteinander austauschen, ja, einfach miteinander sprechen.
Schön, dass du das gesagt hast, Maria, vielen Dank. Ich habe dem gar nichts mehr hinzuzufügen, also den nächsten Podcast macht Maria für mich. Aber es ist einfach häufig in der Gesellschaft, es ist, wie du schon sagst, nicht gesehen. Ja, jeder schläft mal schlecht, naja, das wird schon nichts sein. Und das, was du schon gesagt hast, auf jeden Fall Hilfe holen, dran arbeiten. Es ist ein steiniger Weg, man muss selber aktiv werden. Also eine Tablette alleine löst leider das Problem nicht. Aber durch diese ganze harte Arbeit, die man investiert, wird es besser. Und das ist, denke ich, die wichtigste Nachricht, dass man dranbleibt und was verändert. Vielen Dank, Maria.
Danke dir auch.
Einen herzlichen Dank an die Zuhörer des Podcasts. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bitte vergesst nicht, Kommentare dazulassen, zu liken und euren Freunden weiter zu erzählen. Ich freue mich auf die nächste Folge. Es geht um den dritten Teil von Schlafstörungen mit unserer Psychologin Julia Masur. Und ich bedanke mich nochmal ganz herzlich bei Idorsia für die Unterstützung. Tschüss.